Dann hallo liebe Homos da draußen, hier sind wieder die Homos von nebenan. Ein frohes Neues, zumindest ist das die erste Folge im Jahr 2023. Ich glaube, wir drei wurden mehrfach schon darauf angesprochen, dass wir uns so lange schon nicht mehr gemeldet hatten. Das ist wohl richtig, ja. Wir haben so mit der Arbeit so ein bisschen zu tun gehabt und mit Vereinsarbeit. Der Curtis, das weiß vielleicht nicht jeder, ist inzwischen Vorstand beim Münchner Löwenclub. Ich glaube, einer der größten Fetischvereine europaweit. Ne? Von daher habt ihr da bestimmt Verständnis für. Weil wir diesen Podcast auf jeden Fall weitermachen wollen, haben wir uns mal zusammengesetzt und überlegt, wie wir das hinkriegen. Und wir sind dazu gekommen, dass wir, oder übereingekommen, dass wir es ein bisschen anders machen wollen als davor. Nämlich, wir nehmen uns jetzt mal vor, dass wir einmal im Quartal eine Folge veröffentlichen. Ja, das heißt, ihr könnt alle rechnen, viermal im Jahr versuchen wir, eine Folge zu veröffentlichen, eine reguläre Folge. Das wird dann so eine klassische Homo-Folge, wo wir uns irgendwelche spannenden Themen aus der queeren Community anschauen. Aber es passieren ja zwischendurch auch immer andere Sachen, zu denen wir uns dann gerne äußern wollen oder bei denen wir unsere Kontakte nutzen wollen, um darüber zu reden, wie beispielsweise bei der Affenpocken-Folge. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir neben diesen regulären Folgen auch sogenannte Spezialfolgen machen zu aktuellen Themen. Und mit dieser ersten Folge im Jahr 2023 holen wir uns ein wunderschönes, heikles Tabuthema. Andi, worum geht's denn?
Ja, hallo ihr Lieben. Mit unserer ersten Folge wollen wir mal über alles reden außer HIV. Und zwar, wenn's vorne juckt und hinten beißt, was kann's denn sonst noch alles sein? Dazu haben wir einen Spezialisten interviewt.
Ulrich Kastenbauer.
Genau. HIV-Schwerpunktarzt, aber natürlich kennt er sich auch mit allen anderen Geschlechtskrankheiten, die man sich so auf dem Weg eines sexuell befreiten Lebens mit einfangen kann, aus. Und da hören wir jetzt mal rein und danach reden wir drei ein bisschen über das Thema.
Unser Thema ist STIs, Syphilis, Chlamydien und Co. Und zu diesem Thema freuen wir uns sehr, dass Ulrich Kastenbauer sich die Zeit nimmt und für uns ein bisschen Rede und Antwort steht zu dem Thema. Hallo Uli, grüß dich.
Hallo, grüßt euch.
Hallo. Ich stell dich mal mit ein paar Worten vor und dann kannst du ja, wenn ich irgendwas falsch mache oder vergesse, nochmal ergänzen. Also du bist Allgemeinmediziner, Infektiologe und Psychotherapeut. Für uns interessant ist natürlich vor allem jetzt die Infektiologie. Und du hast eine Praxis in München zusammen mit zwei Kolleginnen, eine Gemeinschaftspraxis. Und dein Schwerpunkt liegt, so finde ich das auf deiner Webseite, auch auf dem Thema STIs, HIV, Chlamydien und Co. Praktizieren tust du bereits, wenn ich es richtig gesehen habe, ab 2007 und jetzt in München. Seit wann hast du deine Praxis in der Amalienstraße eigentlich schon?
In der Einmillerstraße bin ich bin ich jetzt seit 2015. Vorher, 2007, habe ich mit meiner Facharztweiterbildung angefangen, damals am Stachus beim Dr. Jäger. Und seit 2015 bin ich mit in die Praxis gegangen hier.
Seit 2015, seit 2007 schon praktizierend. Das heißt, du hast ja schon einen längeren Überblick über das Thema, wie das auch mit dem Infektionsgeschehen zumindest jetzt in Deutschland oder jetzt auch in München ist. Kann man so eine Aussage machen dazu, ob sich das in den letzten 5, 10 oder welchem Zeitraum auch immer irgendwie verändert, ob das konstant ist oder tendenziell fällt oder steigt?
Also so richtig mit Zahlen gibt es nur eingeschränkt in Deutschland Daten, weil gemeldet werden anonym nur HIV und Syphilis. Chlamydien und Tripper zum Beispiel sind in Deutschland und auch in vielen anderen mitteleuropäischen Ländern gar nicht meldepflichtig und deswegen gibt es da auch keine guten Statistiken. Wenn man Syphilis vielleicht so ein bisschen als STD oder STI-Repräsentantin sozusagen nimmt, dann kann man schon sagen, dass seit eigentlich schon Anfang der 2000er mit zwischendurch mal so einem kleinen Plateau bis 2019 die Zahlen kontinuierlich gestiegen sind, die Meldezahlen. Und 2020 gab es dann den Corona-Knick, wo wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich genau sagen können, waren das wirklich weniger Infektionen, weil die Leute zu Hause geblieben sind und keinen Sex hatten. oder haben sich die Leute einfach weniger testen lassen oder beides? Persönlich ist es immer schwierig, ne? Also da darf man natürlich auch nicht zu viel Bedeutung dem beimessen, wie man so die Situation in der Praxis wahrnimmt. Persönlich kam es mir schon auch so vor, dass es im Corona-Jahr weniger war und dass es davor so einen Trend nach oben gab.
Die PrEP, die Präexpositionsprophylaxe, das wird von Kritikern häufig argumentiert, dass das natürlich ein Boost für genau solche bakterielle Infektionen oder andere Infektionen außer HIV sein könnte. Ich argumentiere da immer dagegen und sage, ja, aber es gibt ja im Prinzip dann auch die enger getakteten Tests, aber ich bin mir nie ganz sicher, ob das nicht einfach ein Argument ist, weil ich es so haben will. Kommt das da vielleicht her?
Also da kommt sicher nicht hauptsächlich her. Sicher will ich jetzt mal vielleicht in Klammern setzen, aber so wie ich die Daten lese, ist PrEP da nicht der entscheidende Faktor bisher zumindest. So lange ist ja gerade in Deutschland PrEP noch nicht ein großes Phänomen, sage ich mal. Der Anstieg ging ja, wie ich vorhin gesagt habe, schon so Anfang der 2000er los. Ich habe mal irgendwo eine Grafik gesehen, da wurde dann so Online-Dating eingezeichnet und dann wurde irgendwo Apps beginnen mit Grindr und Ähnlichem eingezeichnet. Es hat sicher einfach was mit verändertem Verhalten zu tun, wo jetzt zuletzt natürlich PrEP auch sozusagen als ein Faktor möglicherweise dazugekommen ist. Aber wie gesagt, es ging schon. Wann haben wir angefangen in Deutschland mit PrEP? So 2016 mit der Blister-PrEP. Und es ging schon irgendwie 10, 15 Jahre vorher ging der Anstieg schon los. Und da gibt es zum Beispiel ja auch sehr positive Faktoren, die kein Mensch missen möchte, wie zum Beispiel, dass sich mehr und mehr die Angst vor einer HIV-Infektion verringert hat, was ja was einfach nur Gutes ist, weil der Grund dafür ja ist, dass wir die HIV-Infektion jetzt gut behandeln können. Genau, also insofern. Nein, PrEP ist sicher nicht das Entscheidende, aber man würde, glaube ich, sich schon auch ein bisschen, sage ich mal, oder muss schon auch genau hinschauen, inwiefern jetzt vielleicht auch in Zukunft PrEP eine Rolle spielen kann. Die ersten Daten hinsichtlich Einfluss auf STI-Frequenz durch PrEP waren eigentlich fast schon überraschend gut, also dass es zumindest nicht zu diesen erwarteten Explosionen an STIs kam. Über, sage ich mal, überschaubare Zeiträume in den entsprechenden PrEP-Studien. Wenn man natürlich immer PrEP mit Nicht-PrEP-Nutzern verglichen hat, dann waren es schon deutlich höhere Raten, aber dann kann man wieder sagen, naja, PrEP-Nutzer haben möglicherweise einfach eine Selektion, sind ausgewählte Menschen, die einfach auch vielleicht deutlich mehr Partner einfach haben. Also es ist immer gefährlich, so schwarz-weiß zu argumentieren. Man muss immer ganz genau hinschauen. Und natürlich, Kondombenutzung hat natürlich schon eine Rolle. Also die kann man auch nicht völlig wegdiskutieren.
Wie gut wirkt ein Kondom jetzt für solche Krankheiten jetzt wirklich? Ich habe gesehen, bei der Deutschen AIDS-Hilfe wird es natürlich empfohlen, mit dem Hinweis, es verbessert den Schutz, aber 100% Schutz ist nicht zu erwarten.
Genau. Da haben wir wieder so ein Datenproblem, weil es gibt gar nicht so wirklich viel gute Studiendaten zur Schutzwirkung durch Kondom gegen zum Beispiel Syphilis oder Gonorrhoe oder ähnliches. Habe ich auch mal im Vorfeld nochmal nachgeguckt, gibt auch eher komischerweise Daten bei heterosexuellen Menschen. Aber man kann schon sagen, eine Risikoreduktion sieht man in diesen Daten und kann sich das ja schon auch physikalisch überlegen. Die ist unterschiedlich, je nach Art, wie Infektionen übertragen werden. Bei einer Syphilis, die zum Beispiel auch über infektiöse Stellen übertragen werden können, die gar nicht im Bereich des Kondoms liegen, oder bei HPV, also dem Papillomvirus, was Feigwarzen auslöst. Die Warzen können ja auch an Stellen sitzen, nicht auf dem Schwanz sozusagen. Ja. Und dann schützt das Kondom natürlich auch nicht. Oder es können Sekrete beteiligt sein, was weiß ich, Analsekret oder eben Lusttropfen oder sonst was, die durch Schmierinfektionen an andere Stellen gebracht werden, an andere Schleimhäute. Aber nochmal, also da ist halt natürlich trotzdem eine Barriere, die das Sperma zumindest auffängt, was ja auch zur Infektion beiträgt, zur Infektionsgefahr sozusagen, und die den Kontakt zwischen der Harnröhrenschleimhaut und der Analschleimhaut reduziert. Und das hat sicher risikoreduzierende Effekte, aber halt wie viel Prozent, da gibt es, glaube ich, wirklich einfach keine guten Daten. Ich habe irgendwo mal was gelesen bei einer Gonorrhoe-Studie, also Pneumokokken-Studie, Tripper-Studie, da war, glaube ich, 50%, also eine von zwei Infektionen wurde verhindert durch die Kondombenutzung. Kann man sagen, immerhin, kann man auch sagen, naja, 50% ist, wäre uns jetzt für HIV zum Beispiel zu wenig. Wichtig, wir sprechen von Tripper, HIV ist es um die 80%, wenn nicht mehr bei korrekter Verwendung.
Gibt es jetzt mal vergleichbar wie die PrEP oder so, mal abgesehen vom Kondom, eigentlich Möglichkeiten, sich vor den anderen STIs zu schützen?
Also da gibt es ja so, ich würde mal sagen, zwei Sachen, über die in letzter Zeit auch etwas mehr geredet wurde, insbesondere natürlich schon auch in unserer Community, also in unseren Communities, gehöre quasi zu zwei Communities, also Ärztinnen-Community und die schwule Community oder die queere Community. Das eine ist eine Postexpositionsprophylaxe mit einem Antibiotikum, das sich Doxycyclin nennt, also kurz die DoxyPEP. Bin mir sicher, viele HörerInnen haben davon auch schon mal woanders was gehört. Das war vor einigen Jahren schon mal ein Thema, weil es in einer Studie, in einer kleinen Studie muss man sagen, da Daten dazu gab. Und jetzt wurde, glaube ich, letztes Jahr wurde nochmal Daten veröffentlicht. Und die Idee ist halt, dass man sagt, man hat Sex und nimmt dann innerhalb einer gewissen Zeit direkt danach, 24 Stunden oder nach je nach Studie auch manchmal bis zu 72 Stunden, dieses Doxycyclin, was sowohl eine Wirksamkeit gegen Chlamydien als auch gegen Syphilis hat. Zur Therapie würde man es natürlich häufiger nehmen, also länger nehmen, nicht nur einmal. Aber die Idee ist eben, dass man es als kurzfristige Prophylaxe, dass es da kürzer genommen werden kann. Und erste Aussage, ja, also gerade diese beiden Infektionen waren in den Gruppen, die in den Studien aber wirklich nicht besonders groß waren. Also ich glaube 130 in der größeren von den beiden Studien, die ich mir nochmal angeschaut habe, waren aber signifikant seltener, also Chlamydien und Syphilis. Jetzt auch nicht null, aber halt einfach irgendwie nur 30% das Risiko im Vergleich zum Risiko ohne. Und weniger gut bis gar keinen Effekt hat es auf den Tripper, auf die Gonokokken, was man aber fast auch erwartet hat, weil die fast immer gegen Doxycyclin oder sehr häufig gegen Doxycyclin resistent sind. Das ist erstmal ganz schön. Verträglichkeit von dem Medikament ist eigentlich auch grundsätzlich ganz gut. Was natürlich die KritikerInnen sagen, ist, wir wissen halt anhand so kleiner Studien noch nicht so richtig, was passiert, wenn das jetzt ganz viele Menschen machen. Vor allem hinsichtlich Resistenzdruck, der vielleicht dadurch auf Bakterien ausgeübt wird. Chlamydien und Syphilis haben bisher so gut wie gar keine Resistenzen, obwohl es die schon sehr lange gibt und wir die schon sehr lange mit Antibiotika behandeln. Da sind die meisten nicht so besorgt, aber möglicherweise gibt es auch irgendwelche anderen Bakterien, an die wir gerade gar nicht denken, vielleicht sogar nicht mal unbedingt sexuell übertragene, die dann da Resistenzen entwickeln. Aber das wäre was, was man halt vielleicht mit weiteren Studien rausfindet. Ich bin gerade nicht im Bilde, ob es da größere Studien gibt. Ich hoffe es, aber ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
Aber ist das etwas, wo man jetzt als, achso, Entschuldigung, du hast gesagt, es sind zwei
Genau, ich habe
Methoden, die es
noch,
gibt,
wenn ich
gell?
das vielleicht kurz noch erwähne, ein zweites Thema, das gerade im letzten Jahr noch mal so auf den Tisch kam, auch das schon mal vor 2, 3 Jahren, war, dass es einen Impfstoff gibt seit ein paar Jahren gegen einen bestimmten Hirnhautentzündungserreger, die Meningokokken. Und die gehören zu einer ähnlichen Gruppe von Bakterien wie die Gonokokken. Und da kamen jetzt noch mal ein paar Studien raus, aber keine Studien im Sinne von, dass man wirklich die Leute geimpft hat, gesagt hat, ihr seid jetzt gegen Gonokokken geschützt, sondern man hat halt geschaut, Gruppe A wurde gegen Meningokokken B geimpft, so heißen die, also Gruppe B. Und die andere Gruppe wurde halt nicht geimpft. Und dann hat man einfach den nächsten Zeitraum, 12 Monate, 24 Monate, ich weiß nicht genau, geguckt, wie viele Gonokokkeninfektionen treten auf. Und da haben mehrere Datensätze so eine relativ vergleichbare Reduktion von, aber auch nur 30 bis 40% gezeigt. Also 30% weniger Risiko, nicht auf 30%, also nicht so deutliche Risikoreduktion. Hat also auch noch überhaupt keine Konsequenzen für den Impfstoff, dass der dafür zugelassen wird. Ich fürchte auch nicht, dass das reicht für eine Zulassung. Wenn das also jemand machen will, ist es außerhalb der Zulassung, übernimmt keine Krankenkasse, außer es gibt eine andere Indikation für die Impfung. Und kann man auch sich fragen, ob 30%, 40% Schutz reichen, aber vielleicht für jemand, der wirklich ein hohes Risiko hat oder vielleicht schon mehrfach mit Tripper sich rumgeschlagen hat, kann man es als individuelle Maßnahme sich schon überlegen.
Wird in die Richtung eigentlich, also direkt gezielt geforscht? Du hast es gesagt, das war mehr oder weniger jetzt ein Nebeneffekt, der einfach nochmal
Ja.
überprüft wurde. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das doch interessant ist, in diese Richtung mehr tun zu können, als immer mit Antibiotika draufzuhauen. Weißt du
Ja.
davon irgendwas?
Ich weiß von nichts. Ich gebe aber zu, dass ich da jetzt letztens nicht mehr genau recherchiert habe. Vielleicht gibt es irgendeine Studie, von der ich jetzt nichts weiß. Wäre natürlich eine gute Idee. Ja, wäre natürlich schön. Ist oft so, dass ja gegen bakterielle Infektionen Impfstoffe oft nur so mittelgut wirken. Gibt ein paar, wo es wirklich hervorragend funktioniert, aber viele, wo es auch wirklich nur so mittelgut funktioniert. Aber vielleicht gibt es da was, was ich noch nicht oder was ich nicht weiß.
Wenn ich merke, da brennt es beim Pinkeln, was mache ich dann? Gehe ich dann gleich zum Arzt? Oder kann es auch einfach sein, dass da vielleicht irgendeine, keine Ahnung, irgendwas ein bisschen mal entzündet ist und das ist dann nächste Woche wieder weg? Also was ist da so das angemessene Verhalten mit der Frage, könnte da was sein?
Also wenn wir jetzt sozusagen von Menschen sprechen, die Sex hatten, entsprechende Situationen hatten, dann würde ich zumindest, wenn das Brennen nicht nach einem Tag sofort wieder komplett weg ist und vielleicht auch nicht so schlimm war und vielleicht, was weiß ich, auch mal irgendwas anderes dann deswegen gewesen sein kann, aber wenn das eher bleibt und vielleicht sogar Begleitsymptome dabei sind, dann würde ich jetzt nicht ewig warten. Dann würde ich, wenn es geht, natürlich am besten zum Arzt oder zur Ärztin meines Vertrauens gehen. Wenn das gerade schwierig ist oder ich da niemanden habe, dann zumindest bei uns in einer Stadt wie München gibt es natürlich auch sowas wie einen Checkpoint von der AIDS-Hilfe. Da kann man zumindest mal schon mal sich testen lassen. Aber im Idealfall Hausärztin oder eben, wen man da hat.
Also du würdest da auch sagen, da kann man auch zu einer Hausärztin gehen oder so. Es muss nicht immer ein Spezialist sein. Also um schon mal anekdotisch zu werden, ich hatte mal die Situation bei einer Hautarzt, so eine Gruppenklinik, und die war dann schon etwas überrascht, dass es bei mir nicht um einen Leberfleck ging, sondern hat komisch geguckt, als sie dann gesehen hat, was ich zeigen wollte. Klar, wir haben hier die Wahl, aber was würdest du für eine Fachrichtung am meisten empfehlen?
Also ich habe jetzt Hausärztin gesagt, weil ich natürlich selber ja auch hausärztlich tätig bin. Und aus meiner Perspektive ist das natürlich dann völlig okay. Aber klar, natürlich kriege ich leider dann von Leuten, die dann erst in zweiter Linie zu uns kommen, immer wieder mal mit, dass es eben nicht infektiologisch, HIV-schwerpunktmäßig oder STD-schwerpunktmäßigen Bereich oft in Praxen, seien das jetzt hautärztliche oder hausärztliche oder urologische, dass da oft das Wissen nicht mehr ganz up to date ist, weil, naja, sexuell übertragbare Infektionen irgendwie, ich glaube schon halt auch im Alltag einer hausärztlichen Praxis nicht so oft vorkommen. Und da will ich dann auch gar nicht zu sehr darüber urteilen, weil in meinem Alltag kommen, was weiß ich, manche rheumatologische Erkrankungen nur ganz selten vor und wenn da jemand zu mir kommt, bin ich auch erstmal überfragt. Also insofern in einer Stadt wie München würde ich natürlich schon schauen, dass ich in eine Praxis gehe, die sich mit dem Thema in irgendeiner Form besser auskennt. Und das sind natürlich vor allem die infektiologischen und HIV-schwerpunktärztlichen Praxen. Vielleicht noch so Ambulanzen wie die von den Unikliniken, da gibt es ja auch eine infektiologische am rechts der Isar oder eine dermatologisch-infektiologische an der LMU in der Thalkirchner Straße. Die wissen dann schon, was sie testen und wie sie es behandeln und so.
Würdest du sagen, dass die Aufklärung in Deutschland über gerade diese spezifischen Themen, so wie sie ist, ausreichend ist? Also wenn man jetzt auch sagt, okay, der normale Hausarzt, die normale Hausärztin sieht das gar nicht häufig genug, um da jetzt wirklich am Ball zu sein. Frage mich, warum vielleicht nicht? Vielleicht, weil die Leute gar nicht zum Arzt gehen? Oder weil sie gar nicht wissen, worauf sie achten sollen. Also im Moment laufe ich immer an Plakaten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vorbei, wo es ein Stück weit um die, also wo es um dieses Thema geht. Dann steht dann irgendwie Juckt's oder Kribbelt's und dann sieht man noch irgendwie einen halbnackten Menschen. Und dann muss man damit jetzt irgendwie als angesprochener Passant irgendwas anfangen können. Das ist für mich, merke ich dann, das ist keine sinnvolle Aufklärung. Ich weiß nicht, wie es in Schulen ist, aber wie siehst du denn das? Wie fit ist denn da die Durchschnittsbevölkerung oder vielleicht auch eben die queere Bevölkerung?
Gut, ich weiß gar nicht, wie gut ich das beurteilen kann, weil ich natürlich in so einer Bubble mich auch viel bewege. Und ich hätte eben auch gedacht, also so Zielgruppen, wo ich mir denke, da wäre es eigentlich zumindest vom Informationsbedarf her gut, sich an die zu richten, sind einmal, glaube ich, wirklich die jungen Leute. Also jetzt klinge ich gleich ganz alt, ne? Diese jungen Leute. Also bei denen es halt gerade losgeht mit dem Sex, egal ob queer oder nicht queer. Und dann vielleicht sogar eher die, wenn es um die älteren Semester geht, in Anführungszeichen, dann sogar eher schon auch heterosexuelle Menschen, auch wenn dort noch zumindest sexuell übertragbare Infektionen seltener sind, aber die holen auf. Weil ich glaube, in unserer Community, wenn man da mal drin ist und dann, sage ich mal, zumindest sich da irgendwie offen bewegen kann, ist dann die Aufklärung an irgendeiner Stelle, glaube ich, ganz gut. Ja? Und die BZGA will ja sozusagen eher so eine allgemeine, also das ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit ihren schönen Postern. Ich war gestern mal auf deren Homepage und war zum Beispiel total überrascht, dass die haben kein Instagram, die haben Facebook und YouTube, immerhin. Und Twitter, glaube ich sogar, Twitter. Aber ich glaube, Instagram und TikTok könnten auch nicht schaden, wenn man jetzt eben zum Beispiel Jungen erwischen will. Ne?
Mit Twitter findest du keine jungen Leute, nein.
Ja, das eben. Ich auch nicht. Ja, und auch Facebook lässt, glaube ich, inzwischen ziemlich nach. Ja.
Würdest du sagen, dass wir, nehmen wir jetzt einfach mal die MSM, die schwule Community, dass wir mehr über solche Themen wie Chlamydien, Syphilis und Co. sprechen sollten, also ganz offen, so am Biertisch? Und sagen, ja, ich hatte da jetzt vor 2 Wochen hatte ich das und das. Meinst du, das würde das so irgendwie als Thema normalisieren? Oder ist es einfach doch zu unangenehm?
Ich glaube, grundsätzlich normalisieren ist bei so tabuisierten Sachen immer eine gute Sache, weil Tabuisierung, das haben wir schon bei HIV gelernt und bei vielen anderen Sachen, ist für die Prävention immer schlecht. Ja, also ich will jetzt nicht jeden auffordern, hier sozusagen jetzt allen von seinen STDs und STIs zu erzählen, aber wer, sage ich mal, das Selbstvertrauen hat und vielleicht halt auch den Freundeskreis, in dem er sich damit wohl genug fühlt, hilft sicher.
Na, dann werden wir mit gutem Beispiel vorangehen. Wünsch uns Glück und Mut, dass wir das dann auch durchziehen und nicht anfangen rumzustottern. Dann würde ich sagen, sind wir mit unseren Fragen eigentlich durch.
Sehr schön.
Vielen Dank, Uli, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja, das war ein cooles Interview, das ich ja jetzt auch das erste Mal gehört habe, weil ich leider verhindert war. Und ich könnte gerade zu dem Thema so Landärzte voll reingrätschen. Es tut mir leid, wenn ich das so direkt und sofort anspreche. Ich hatte wirklich eine lehrbuchhafte Syphilis-Infektion. Okay, ihr merkt schon, ich bin da relativ enthemmt, weil ich es wichtig finde, darüber zu reden. Das ist mal das Erste. Ich finde es nicht gut, wenn man da so schambehaftet ist. Okay, dass sich jemand nicht vor einem Mikrofon drüber äußern will, ist völlig in Ordnung. Aber wir müssen drüber reden. Und wir müssen auch mit denen drüber reden, mit denen wir Sex hatten, wenn wir uns was eingefangen haben. Ich finde es total wichtig. Das mal vorweg. Ich hatte eine lehrbuchhafte Syphilis-Infektion, gehe in eine Infektologie in meinem Heimatdorf, Allgäu, 50.000 Seelendorf. Dorf. Ich sag's Dorf. Es heißt Stadt, aber es ist Dorf. Egal. Jedenfalls ist diese Ärztin völlig überfordert, muss ihr großes Lehrbuch aus dem Schrank ziehen, was wir denn da haben. Dann sage ich ihr schon, wie sie das bitte behandeln möchte, weil ich ja weiß, Penicillin hilft. Gern 1 bis 3 Mal. Sie muss es wirklich recherchieren und ich komme zum zweiten Mal hin und dann war zum Glück Azubis da, junge Damen, die das Amt des Doktors dann irgendwann ausüben möchten. Und ich habe ihnen gesagt, ja, holen Sie die Damen bitte mit rein, die sollen drüber schauen, besser als das sehen Sie es in keinem Lehrbuch, damit Sie das auch beim nächsten Mal hoffentlich identifizieren können. Ich war entsetzt, dass diese Landärztin, die sich Infektologie aufs Türschild geschrieben hat, nicht erkannt hat auf den ersten Blick, worum es geht und nicht sofort wusste, worum es geht. Also ich möchte euch durchaus bitten, wenn es im ersten Schritt beim Landarzt ein bisschen merkwürdig ist, geht in die Stadt, nehmt den Weg auf euch, eure Gesundheit ist wichtig und auch die von euren Freunden und Sexpartnern.
Ich finde das deswegen vor allem spannend, weil doch eigentlich die Syphilis eine der bekanntesten klassischen Geschlechtskrankheiten ist, oder? Die gibt es auch in der Literatur und was weiß ich wo und ist uralt.
Hatte dir nicht jemand gesagt, das ist das Chamäleon unter den Geschlechtskrankheiten?
Ja, ich hätte eine ähnliche Geschichte. Aber das hast du sie ja schon erzählt. Ich brauche sie kein zweites Mal erzählen. Ich merke schon, ich hatte mir schon überlegt, okay, jetzt ist das Interview vorbei und dann versuchen wir jetzt irgendwie das zu tun, was wir uns vorgenommen haben, nämlich quasi mal das Tabu zu brechen und das zu tun, was sonst irgendwie kaum einer macht, nämlich mal über die eigenen Geschlechtskrankheiten zu reden, aber da bist du ja schon mal gut vorausgeprescht. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Wie gesagt, ich finde es echt wichtig, dass man darüber redet. Man muss sich nicht vor allen outen, aber ich finde auch so Meldeketten und so, wenn man so ein bisschen noch im Kopf hat, mit wem man es alles getrieben hat, die Leute zu informieren, ist schon manchmal charmant und es wird meistens sehr dankbar aufgenommen.
Ja, aber ich glaube, nicht jeder oder jede ist so aufgeklärt oder so offensiv wie du. Es gibt genügend Menschen, vielleicht gerade wenn sie noch dabei sind, ihre Sexualität zu entdecken, noch unsicher sind, vielleicht im Elternhaus oder irgendwie sowas, wo sie vielleicht noch wohnen, noch nicht geoutet sind oder sonst irgendwie Schwierigkeiten haben, mit ihrer Sexualität umzugehen und dann sowas haben. Und da muss man gucken, wie erreicht man diese Leute. Und da sind verschiedene Wege angesprochen worden. Und einer der wichtigsten Wege ist Aufklärung. Und zur Aufklärung dazu gehört auch, dass ein Kondom eben nicht immer vor allem schützt, finde ich. Und das habe ich in meiner Jugend, lass es 25 Jahre her sein, das kommt relativ gut hin, wusste ich eben auch nicht alles unterzudeuten. Ich war auch sehr schambehaftet halt. Ich hatte dann so komische Ausschläge auf der Haut, habe dann einen Pullover angezogen oder irgendwie sowas, bis dann klar war, das ist halt ein STI. Ich bin da von vielen Leuten ziemlich am Rand stehen gelassen worden. Wenn man diese Erfahrung einmal gehabt hat, dann lebt man in einem ganz anderen Setting. Und darum sollte man sich vielleicht auch in Bayern gerade Gedanken drüber machen, wie ist das so mit Sexualkunde, wie ist das eigentlich so an der Schule oder irgendwie sowas, wie wird denn darüber gelehrt, dass die Leute auch in die Lage versetzt werden, sich darüber Gedanken zu machen?
Das ist ja das eine, also Wissen ist glaube ich das eine und die Informationen sind ja auch alle da. Was ich erlebt habe, das war so in meiner Studienzeit, oder machen wir es anders? Ich habe mir einfach mal alles aufgeschrieben, was ich gefunden habe an Geschlechtskrankheiten. Und ich würde einfach sagen, wir machen den Spaß, dass wir über jede mal drüber gehen.
So eine Highscore-Liste anfertigen.
Und wenn jemand sagt, okay, dazu will ich was sagen, dann hebt die Person die Hand und dann gibt es da mal eine Geschichte drüber. Und dann mache ich den Anfang mit Chlamydien.
Mhm.
Weil das war mir insofern ein Lehrstück, wenn es darum geht, wie man Sachen ignorieren kann. Weil so im Studium, das war so ein bisschen meine heiße Phase, da habe ich viel ausprobiert und so weiter und habe dann im Prüfungsstress irgendwann gemerkt, ja gut, beim Pinkeln brennt es ein bisschen und hinten auch, ne, wenn es vorne brennt und hinten zwickt. Und ich habe das super ignoriert, ne, weil man kann sich ja wunderbar ablenken mit Studieren beispielsweise, lernen, ich habe keine Zeit und so weiter. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass da inzwischen weiß ich, dass sind die Lymphknoten, da bestimmte Stellen an meinen Oberschenkeln angefangen haben, dicker zu werden und so ein bisschen wehtun. Ich habe das weiterhin ignoriert, da war ich super gut drin. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das geht nicht mehr. Und dann hatte ich ja das Glück, dass ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, mal zur medizinischen Ambulanz meiner Hochschule zu gehen, weil das habe ich dann hingekriegt, das war ja im selben Gebäude. Dann guckt er sich das an und sagt, ja, das sind Chlamydien, das ist eine besondere Art von Chlamydien, die sind in den Niederlanden sind die gerade sehr im Trend und fand das dann auch so spannend, vor allem meine schön geschwollenen Lymphknoten, dass er davon Fotos gemacht hat und gesagt hat, das zeigt er jetzt seinen Studenten. Also ich war sozusagen, so wie du, ja, so ein bisschen ein Vorstellungsobjekt. Und ich habe dann, weil ich so lange gewartet habe, sage und schreibe 6 Wochen, und nee, war länger, also monatelang Doxycyclin genommen, damit das wieder wegging. Und das war für mich im Prinzip das Learning, wie du es vorhin gesagt hast, Curtis, drauf achten und verdammt nicht wegdrücken, dieses Thema. Es ist unangenehm, aber nicht wegdrücken.
Also großes Kompliment an den Arzt. Ich mag es, wenn man merkt, dass sie am Zahn der Zeit sind und sich aktuell informieren und informiert halten.
Okay, genug zu den Chlamydien, wir machen weiter. HPV, genau. Feigwarzen.
Hatte ich keinen Kontakt bisher mit, habe ich auch noch nicht live gesehen.
Wirklich, sehr weit verbreitet, 80% der Leute, wenn ich es richtig in Erinnerung
habe. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich auch nicht.
Okay, hatte ich auch schon.
Nicht, dass ich wüsste.
Es ist super nervig, weil diese Viecher wegoperiert werden müssen. Oder es gibt auch Salben, aber sie kommen gerne wieder. Man ist froh, wenn man sie endlich los ist. Für Frauen ist es natürlich besonders blöd, weil die Feigwarzen, das ist, also was sind Feigwarzen? Warzen generell, das sind Viren, die sorgen für Wucherungen und das ist halt im Prinzip eine permanente Entzündungsquelle auch und das ist gerade im Schleimhautbereich, kann das zu Krebs führen, kann auch im Mundbereich so sein, aber da kommt man natürlich besser dran als bei den Frauen jetzt im Gebärmutterhals. Und Feigwarzen kann man sich also nicht nur im Schwanz holen, sondern auch in den Achselhöhlen, muss man auch drauf achten, nämlich immer da, wo die Haut schön weich ist und wo es schön warm ist. Da funktioniert das hervorragend gut. Mhm. So, nächstes Thema, Krätze.
Kenne ich nur aus dem Lehrbuch.
Ich kenne keine Hände sind oben. Krätze.
Bekannter von mir hatte mal eine Ratte, die so hieß.
Sind Parasiten, leben unter der Haut, graben sich Gänge in der Haut, juckt wie Sau, tut weh, sehr unangenehm und ist fieserweise auch ansteckend und bei engerem Körperkontakt übertragbar.
Aber da reicht schon nacktes Kuscheln, ne?
Krass.
Ja, ne?
Da reicht auch ein intensiver Körperkontakt in der Sauna. Warum ich das so betone, ist, weil viele sagen, Kondome schützt. Natürlich schützt ein Kondom, aber eben nicht vor allem. Und darum, also das ist mir ganz wichtig, weil ich habe diese Gespräche auch sehr häufig, auch als ich versucht hatte, O-Töne zu sammeln. Das sehr weit verbreitet, das meine ist, ich fick nur mit Kondom, ich kann mir gar nichts einfangen, brauche gar nicht testen gehen. Es ist falsch.
Da möchte ich nochmal kurz auf deine Aussage, Curtis, eingehen, weil das auch so ein Punkt ist, der mir immer wieder bitter aufstößt, wenn jemand sagt, ja, ich muss mich ja nicht testen gehen, weil ich fick ja nur mit Gummi rum. Oder noch besser, wo es mir dann wirklich endgültig den Draht aus der Mütze haut, ist, wenn einer meint, ja, du gehst ja regelmäßig zum Testen, dann weiß ich ja, wenn ich was habe. Also es gibt so Kandidaten, die diese Verantwortung immer auf andere schieben und meinen, sie kriegen dann schon irgendwie die Rundmail, wenn sie es dann als Verteiler irgendwie durch die Welt treiben. Ärgert mich total. Da könnte ich echt auf die Palme gehen, weil ich finde, jeder ist natürlich für sich selbst verantwortlich und auch so ein bisschen sollte man an seine Freunde und die Community denken und dann doch mal zumindestens, also wenn man meint, man fängt sich schon nichts ein, ist einmal testen im Jahr eigentlich das Minimum. Um sicher zu sagen, ja, in dem Moment habe ich nichts.
Ja, und auch das ist falsch, die Aussage. weil man muss ja an die Zeiten denken, bis was überhaupt nachweisbar ist. Also wenn man an HIV denkt zum Beispiel, bis das labortechnisch nachweisbar ist, sind da 6-8 Wochen rum.
Volle Zustimmung. Filzläuse.
Auch noch nicht passiert?
Da habe ich tatsächlich so bei der Vorbereitung einen Artikel gefunden von 2018, 2017 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, und da hieß es, die Filzlaus stirbt aus.
Oh.
Der Trend zur Intimrasur gefährdet den Fortbestand der Filzlaus.
Wenn manches so einfach
einzudämmen wäre. Aber tatsächlich gibt es die Filzlaus weiterhin. Ja, Parasit kann man bekämpfen mit Tinkturen, mit Komplettrasur. Also Komplettrasur, Haare sind nicht gemeint, sondern tatsächlich geht es der Filzlaus auch darum, besonders warme Stellen zu haben, also Achseln oder Schambereich. Und lästigerweise überleben die Eier der Filzlaus relativ lang. Das heißt, wenn jemand bei sich selber feststellt, Filzläuse gehabt zu haben oder zu haben. Und dann heißt das erstmal das Bett abziehen, Klamotten einmotten und dort mehrere Wochen einfach mal liegen zu lassen, bis die Filzläuse verhungert sind.
Das ist lästig. Ich wollte gerade fragen, ist das dann der gleiche Aufwand, wie wenn man, also Familien, Väter und Mütter haben das Thema bestimmt schon mal gehabt, so Kopfläuse der Kinder, wo man dann erstmal alle irgendwie Plüschtiere durch die Waschmaschine jagt bei mindestens 60, 70, 80 Grad? Naja gut, ja. Also aber das ist genauso aufwendig.
Das ist
und
auch
dann
so ein Aufwand,
wirklich alles irgendwie 2 Wochen in Plastiksäcken luftdicht am besten verschließen und hoffen, dass die Viecher dann das Zeitliche segnen.
Gut. Hatte einer von euch schon mal einen Tripper?
Tripper, ja. Ich wollte eben schon drauf eingehen, von wegen, was man sich auch trotz Kondom zuziehen kann. Tripper hatte ich die letzten zwei Male relativ fies. Einmal wirklich mit ganz bösen Schmerzen beim Wasserlassen, beim, also im Harntrakt. Richtig unangenehm in dem Fall. Und was noch tatsächlich, also noch unangenehmer, im Hals. Also ich habe seitdem auch irgendwie eine 3 Oktaven tiefere Stimme. Ich weiß nicht, heute geht's wieder einigermaßen, aber meine Kollegen haben mich alle schon sehr verwundert angeschaut, weil ich jetzt die letzten Wochen wirklich mit dieser Stimme geredet habe. Und das war also meines Erachtens echt richtig böse.
Genau, dagegen hilft Antibiotika, wenn es hilft.
Ja, auch das muss man beim Arzt leider abklären, weil manche Sorten davon gegen bestimmte Antibiotika inzwischen resistent sind. Also kann man nicht pauschal immer mit dem gleichen erschlagen. Ist abzuklären. Also wenn man längerfristig Halsweh, und bei mir war das Halsweh wirklich so fies, dass ich sagen muss, boah, ich musste mich einen Tag sogar krank melden, ja, dann auch zum Arzt und da unbedingt mal einen Abstrich machen lassen und nachforschen.
Ein Tripper ist ziemlich häufig, ne?
Hatte ich bisher am öftesten, ja.
Ja.
Also so Tripper, Chlamydien und dann kam Syphilis.
Zu der kommen wir gleich. Das blieb mir auf jeden Fall erspart. Ich hatte noch nie einen Herpes. Also ja, mal am Mund oder so, aber da war ich in der Schulzeit und so. Das war irgendwie, da hing damit jetzt, das war jetzt ein anderer Herpes, glaube ich. Aber Genitalherpes hatte ich zum Glück noch nie, aber ich glaube, das ist ziemlich schmerzhaft.
Der Genitalherpes ist mir auch noch nicht untergekommen. Ich habe den bei extremem Stress so an der Lippe, aber dann habe ich noch andere Probleme dazu.
Hm.
Aber ansonsten bin ich da zum Glück toi 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 auch relativ verschont geblieben.
Dann kommen wir zu was Lustigem. Muss ich erstmal üben. Trichomonaden.
Ja, kenne ich noch aus dem Studium, hatten wir, glaube ich, irgendwann mal auf dem Mikroskop, aber ansonsten hatte ich damit zum Glück keine Kontakte.
Das sind, glaube ich, keine Tierchen, ne? Das sind keine Bakterien, sind Parasiten.
Parasiten,
ja.
Was ich gelesen habe, es äußert sich im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie Chlamydien und Gonokokken und so durch eine Infektion der Harnröhre und ein bisschen Ausfluss durch und Entzündung. Was ich nachgelesen habe, lässt sich auch mit Antibiotika bekämpfen, was ich überraschend finde, da es ja keine Bakterien sind, aber...
Ja, also Antibiotika sind im Grunde auch Gifte für die ein oder andere Art, von dem her
okay. Kann
das auch auf andere Sachen wirken.
Dann kommen wir jetzt mal zu einem der großen Klassiker, die Lues oder auch Syphilis genannt. Hatte das schon mal jemand hier am Tisch?
Ich habe es ja vorhin schon
gesagt. Du hast vorhin schon gesagt, richtig,
ja, verdammt. Lehrbuchhaft. Mein Hausarzt sagte neulich, die Lehrbuchbezeichnung dafür ist wie ausgestanzte Flächen auf der Haut, die eine erhöhte Kante und eine kleine, also so ein bisschen inselartig gebildet sind. Kann man, wenn man, also da, wo man sich zuzieht, hat man in meisten Fällen sehr deutliche Zeichen davon. Das sind, wie gesagt, so, ja, wie wenn du ein Pickelchen kriegst, nur dass der Pickel halt ein bisschen größere Fläche einnimmt, erhöhte Ränder hat und in der Mitte manchmal so eine Insel bildet. Das Gemeine ist halt, dass das wieder abheilt und du dir denkst, naja, ist wieder rum, aber es ist, wütet halt in deinem Körper weiter.
Ist gut über, genau, denkst du, und dann ist gut überstanden, aber das, die Syphilis kann in mehreren Phasen im Körper weiter vor sich hinarbeiten. Curtis, du hattest vorhin beschrieben, du hattest dann Stadium 2, oder, mit Hautausschlag?
Genau. Eine Variante, es gibt da verschiedene Stadien, die unterschiedlich behandelt werden, ob man jetzt nur einmal eine Spritze bekommt oder über mehrere Wochen ab schon mehrere. Da gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen zu. Ganz böse ist es, wenn man das total ignoriert und nicht zum Arzt geht oder der Arzt es auch nicht erkennt und verschleppt, dann kann das zu einer Neurosyphilis entwickeln. Dann wird die Blut-Hirn-Schranke durchbrochen und die Lues infiziert das Gehirn, das ist die Neurosyphilis. Dann wird es kritisch, also spätestens ab dem Stadium 3 und so bei der Neurosyphilis sowieso, ist ein stationärer Krankenhausaufenthalt angezeigt mit intravenös Penicillingaben für mindestens 2 Wochen.
Berühmte Dichter und Künstler sind daran zugrunde gegangen, hat man auch erforscht.
Ja, das war relativ häufig. Ne? Man hört das relativ viel, dass es in der Vergangenheit Syphilis gab.
Das Schöne ist, relativ einfaches Antibiotikum, Penicillin, wirkt zuverlässig dagegen und es ist bisher nicht bekannt, dass eine Resistenz gebildet wurde. Also wenn man es erkennt, ist es sehr gut zu behandeln. Nur muss man es halt erkennen.
Ja. Und für die Menschen, die eine Penicillin-Unverträglichkeit haben, das gibt es ja auch zunehmend halt, für die wäre es halt wichtig, das recht frühzeitig zu erkennen mit Alternativtherapien.
Ja.
Also je früher man es erkennt, umso besser ist es natürlich.
Dann nimmt man, glaube ich, Doxycyclin wieder.
Zum Beispiel.
Das ist eine Möglichkeit, ja.
Und, also, und ganz wichtig an die Frauen im gebärfähigen Alter, wenn sie eine Frau damit infiziert, während sie schwanger ist, kann das an das ungeborene Kind weitergegeben werden.
Okay. Hm. Genau, ich wollte noch kurz ein bisschen zu den Symptomen sagen. Wie gesagt, wir haben schon diese offenen Hautstellen als harter Schanker eben bezeichnet, genannt. Was auch relativ auffällig ist, tritt nicht jedes Mal auf, aber kann ein Indiz sein, dunkle Flecken auf den Händen und Füßen. Also wenn ihr das bei euch seht, geht lieber mal zum Test.
Ich kenne jemanden, der hat sich beim Küssen mit Syphilis infiziert.
Oh, ich muss noch was dazu sagen. Das ist, also mit Küssen ist natürlich richtig fies. Wenn man einmal Syphilis hat, kann man den Schnelltest vergessen, weil der schlägt nur an, wenn man Antikörper hat. Und die hat man nach dem ersten Mal immer. Die helfen nicht, leider das zu verhindern immer. Aber es gibt, nachdem man es einmal hatte, immer nur den Test im Labor, der einem zuverlässig Auskunft gibt.
Ja. Aber da hat der Robert gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das ist wieder mein kleiner Stiefel für heute Abend. Durch Küssen infiziert. Wenn man küssen, hilft halt das Kondom auch nicht. Außer man nimmt ein Dental Gum. Also das ist so ein Zungenkondom, was gerade in der Szene bei dem Lesben gerne genutzt wird zum Muschilecken.
Oder liebevoll auch Lecktuch genannt.
Oder Lecktuch, ja, das beschreibt es nicht ganz. Aber tatsächlich geht es darum, also wenn man da sich möglichst vielseitig verhüten wollen würde, dann halt Kondom und Lecktuch beim Küssen. Ob man das jetzt so will, weiß ich nicht. Trotzdem ist es wichtig, dass man es weiß.
Genau. Nächstes Thema ist Hepatitis auf unserem Zettelchen. Das ist sehr gut. Wer im Gesundheitssektor arbeitet, ist nämlich grundsätzlich so, ist ihm angeraten, gegen A und B schon die Impfung zu nehmen. Ich kann es jedem empfehlen. Wir hatten vor, ich glaube, 3-4 Jahren einen großen Ausbruch in Berlin, wo sie auch alle Partys, die irgendwie mit Fisten oder mit Scat zu tun hatten, weil das sind so die Hauptübertragungswege über Blut, haben sie sämtliche Partys in der Richtung abgesagt, um diese wirklich krasse, diesen krassen Ausbruch einzudämmen. Gegen A und B kann man sich impfen. Wenn ihr keine großen Impfgegner seid, überlegt euch das. Das ist wirklich ein Schutz, den man einfach dann hat.
Auch die Impfgegner können sich impfen lassen.
Ja. Aber wir werden keinen davon überzeugen, aber es ist halt einfach gut.
Also die Berlin-Geschichte war halt vor allem Hepatitis C.
Gegen die man leider nicht impfen kann.
Ist unwichtig. Da gibt es Therapiemöglichkeiten. Aber wichtig ist halt, dass man weiß, wie man dieses Virus überträgt. Und da ist auch Ficken gar nicht so sehr im Vordergrund. Da geht es dann vor allem um andere Spiele wie Fisten, natürlich auch um Skat, also die braunen Spiele. Das Rimmen ist auch so ein Thema. Auch über Rimmen kann man sich auch mit Chlamydien infizieren, logisch. Ja, muss man wissen. Aber das ist Hepatitis. Genau, also A und B, die meisten, die im Gesundheitswesen, Rettungsdienstwesen und sowas tätig sind, für den wird dringend angeraten, das zu nehmen. Und ich glaube, wenn ich meinen Hausarzt richtig verstanden habe, ist es Schwule, die ein sehr sexpositives Leben oder Menschen, die ein sehr positives Sexleben führen, da zahlt das auch die Krankenkasse. Das ist eine Kassenleistung, sich gegen Hepatitis A und B impfen zu lassen. Kosten sprechen nicht dagegen, euch zu impfen, und die Gesundheit auch nicht.
Genau. Wie äußert sich eine Hepatitis?
Durch diese Infektion der Leber wird halt die Funktion der Leber umgebaut, und die eigentliche Entgiftungsfunktion der Leber findet nicht mehr statt. Und dann gibt es halt so gewisse Flüssigkeiten. Ich glaube, das ist Bilirubin oder irgendwie sowas. Das ist auch so. Muss man lieber nachgucken, bevor man die Bombe rausschneiden, sie jetzt selber. Jedenfalls kommt es zu einer Gelbfärbung der Augen, merkt man, dass die so ein bisschen gelb werden, dann natürlich auch der Haut. Und das sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Es gibt Therapiemöglichkeiten für Hepatitis C. Es gibt eine sehr unangenehme Art, die länger ist und auch nicht ganz angenehm ist. Es gibt auch eine angenehmere Art, die kostet so um die 100.000.
Ach, die zahlt man dann selber, oder?
Nein, das zahlt schon die Krankenkasse. Okay. Man sollte es halt schon wissen, was das dann für jemanden auch bedeutet halt.
Ne? Aber bleibt man nicht so im Wagen. Was ist das Angenehme, was ist das Unangenehme?
Also das Unangenehme, gab eine Therapie, die relativ langwierig ist, mit sehr starken Nebenwirkungen, wo viele auch die Therapie aufgrund der Nebenwirkungen abgebrochen haben.
So chemomäßig.
Nah dran so quasi. Und es gibt aber eine neuere Therapie, deren Kosten deutlich höher sind, wo es aber einfach deutlich angenehmer und schneller geht. Also angenehm ist relativ, aber die einfach deutlich höheren Heilerfolg hat, weil die Leute die Therapie nicht abbrechen aufgrund der Nebenwirkungen.
Okay. Alright, dann kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste. Und zwar geht es um die Mykoplasmen und Ureaplasmen. Ihr kennt das, ne? Ihr habt vorhin gemeint, habt ihr schon mal gehört.
Auch das ist mir schon irgendwo untergekommen. Ist das, kann man das im Augapfel sich zuziehen? War das
nicht
auch so ein Lebewesen?
Nee, also das sind Bakterien. Also beide sind, so wie ich es verstanden habe, Bakterien derselben Klasse. Bitte nicht, diejenigen mit medizinischer Bildung, die uns zuhören, bitte schreibt was Böses in die Kommentare und korrigiert uns.
Genau, gebt uns Kommentare.
Mir geht es vor allem darum, dass diese Erregergruppe, nenne ich jetzt einfach mal ganz generisch, bei, was würdet ihr sagen, wie viel Prozent der sexuell aktiven Menschen in Deutschland wahrscheinlich einmal, mindestens einmal im Leben erlebt werden?
Das ist schlecht, weil ich sehe deinen Zettel.
Also die Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben damit in Kontakt zu kommen, liegt bei 70% beim Sex. Und das ist ziemlich viel.
Ja, äußert sich das? Oder was?
Das äußert sich, also Entzündungsreaktionen, relativ ähnlich wie Chlamydien und Gonokokken. Mit eben auch der Tatsache, dass es runterwandern kann in die Hoden oder in die Prostata. Das ist nämlich genau das, was mir passiert ist. Also ich hatte eine Prostata-Infektion mit einem dieser beiden Erregern und ging aber erstmal davon aus, dass alles in Ordnung ist. Weil ich habe gecheckt auf Chlamydien, ich habe gecheckt auf Gonokokken und auf Syphilis und alles, was man da so hat. Aber da diese Erreger keine offiziellen STI-Krankheitserreger sind, sind sie nicht Teil des normalen Scanning-Verfahrens.
Das heißt, der Arzt hat das auch nicht so richtig im Blick gehabt, darauf zu testen.
Genau, der Arzt hat gemeint, und auch kein Vorwurf an der Stelle, hat gemeint, es kann irgendwas anderes sein, weil viele Erreger können einen Harnwegseffekt auslösen. Wir haben damals gedacht, okay, wahrscheinlich waren es Kolis. Und das fand ich an dieser Stelle schon relativ interessant, dass da wohl auch ein gewisser blinder Fleck existiert,
mhm,
ja, und dass das ein bisschen unterbeobachtet ist, vor allem wenn man eben nachliest, dass die Verbreitung relativ hoch ist. So, dann wären wir durch, oder?
Im Grunde hätten wir jetzt soweit. Ich glaube, wir haben alles durchgehabt.
Ja.
Genau.
Ein Punkt, der mir noch relativ wichtig ist, ist, dass wir haben jetzt hier erzählt, wie wir bemerkt haben, dass wir irgendwelche Infektionen hatten oder es vielleicht auch erst sehr spät bemerkt haben. Und ein Missverständnis, das es, glaube ich, immer noch gibt oder häufig gibt, ist, man merkt es schon, wenn man eine Infektion hat. Dem ist nicht so. Bei den allermeisten Infektionen kann es passieren, dass man asymptomatisch infiziert ist. Man bekommt es nicht mit. Das heißt, selbst wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich gesund ist, dass man sich nichts eingefangen hat, aber eben sexuell aktiv ist, macht es unglaublich viel Sinn, sich regelmäßig zu testen. Was heißt regelmäßig?
Ich würde sogar so sagen, wenn ihr nicht viel Sex habt, geht bitte wenigstens einmal im Jahr zum Testen und macht die ganze Palette durch, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Und ansonsten für diejenigen, die doch häufiger Sex haben, wäre es schon cool, wenn ihr so im Vierteljahr mal geht. Das macht man bei der PrEP normalerweise auch oder bei der HIV-Behandlung, dass man jedes Mal, wenn man zur Quartalswartung geht, das mit abchecken lässt, wenn was ist. Genau. Das ist auch einmal im Quartal frei von der Krankenkasse, wenn ihr im Bereich der Risikopatienten lebt.
Und wenn man sagt, nee, ich wohne auf dem Dorf und mein Hausarzt ist der beste Kumpel von meinem Dad oder sowas, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, den sogenannten SAM-Test zu machen.
Cool, dass du das ansprichst. Ja, der SAM-Heimtest, da könnt ihr euch zum Beispiel auf YouTube beim SUB, beim Münchner Kulturzentrum für Schwule, informieren. Da gibt es ein Video drüber, wie das funktioniert und wo ihr den kriegt. Das ist ein Heimtest, wo ihr die meisten Sachen im Schnelltestverfahren zumindest zu Hause überprüfen könnt. Oder natürlich könnt ihr euch an die örtlichen Gesundheitsämter wenden. Die AIDS-Hilfen bieten Testabende an. Die Community-Zentren wie SUB, ich hoffe auch Letz irgendwann oder demnächst oder auch, bieten Testabende an. Auch so Hotspots wie die Eiche oder andere Lokale bieten das immer wieder an. Schaut, dass ihr zu einem kostenlosen Testabend geht und lieber einmal mehr das Ergebnis anfordern und sicher sein. Und was mir noch ein ganz großes Anliegen ist, es ist kein Beinbruch, wenn man sich mal was einfängt, aber redet bitte mit den Leuten auch drüber, mit denen ihr Sex hattet, sagt ihnen Bescheid. Es wird in den meisten Fällen dankbar angenommen und je eher und je schneller wir sowas dann einfangen, umso weniger verbreitet sich es in der Community.
Genau, so, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt noch einen Appell starten, Wir haben die Hosen runtergelassen, ihr wisst jetzt, was wir alles hatten. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen in manchen Situationen vielleicht zu sehen. Okay, kann passieren und hoffentlich habt ihr viel Spaß beim Hosen runterlassen in jeder möglichen Interpretation dieses Satzes.
Genau.
Ciao.
Ciao.